Info 3 Abend.
Der Zuger Rohstoffhändler Glencore hat einen erfolgreichen Börsengang und wird das drittgrößte börsenkotierte Unternehmen in Europa. Der dänische Filmemacher Lars von Trier ist persona non grata am Filmfestival von Cannes nach seinen Sympathiebekundungen für Adolf Hitler. Der ehemalige Chef des Währungsfonds, Dominik Strauss-Kahn, bietet 1 Million Kaution und das Tragen von Fußfesseln an, um vorläufig aus der Untersuchungshaft zu kommen. Das Wetter morgen ist es in der ganzen Schweiz sonnig, lokal kann es aber Platzregen oder Gewitter geben. Die Temperaturen steigen bis auf 27 Grad. Info 3 am Mikrofon sind Nicoletta Cimino und Raphael von Matt. Er fasst die wichtigsten Meldungen zusammen.
Der Börsengang des Rohstoffgiganten Glencore verläuft erfolgreich. Mit einem Volumen von 11 Milliarden Dollar hat der Zuckerkonzern den drittgrößten Börsengang eines europäischen Unternehmens geschafft. Insgesamt ist Glencore nun 60 Milliarden Dollar wert. Das Interesse der Investoren an den Glencore-Aktien im vorbörslichen Handel sei groß, teilt Glencore mit. Größer waren in Europa bisher nur die Börsengänge des italienischen Energiekonzerns Enel und der deutschen Telekom. Der dänische Filmregisseur Lars von Trier ist vom Festival in Cannes zur unerwünschten Person erklärt worden. Der Grund: von Trier bezeichnete sich selbst an einer Pressekonferenz als Nazi und erklärte, er könne Hitler verstehen. Die Äußerungen des Filmemachers stünden im Gegensatz zu den Idealen der Humanität und der Großzügigkeit des Festivals, teilte die Festivalleitung mit. Triers neuester Film Melancholia bleibt aber im Wettbewerb. Von Trier hat sich inzwischen für seine Äußerungen entschuldigt. Nach dem Rücktritt von Dominik Strauss-Kahn als Direktor des Internationalen Währungsfonds haben zahlreiche europäische Politiker dafür plädiert, das Amt müsse in europäischer Hand bleiben. EU-Kommissionspräsident Barroso betonte, die EU-Staaten seien die größten Beitragszahler, deshalb sei der europäische Anspruch natürlich. Währungskommissar Olli Rehn sagte, im Umfeld der Euro-Krise brauche es jemanden, der die europäische Wirtschaft gut kenne. China, die Türkei und Brasilien unterstrichen dagegen den Anspruch der Schwellenländer. Dominik Strauss-Kahn selber könnte noch heute auf Kaution freikommen. Ein Gericht in New York soll am Abend über den entsprechenden Antrag der Anwälte von Strauss-Kahn entscheiden. Der 62-Jährige ist bereit, eine Kaution von 1 Million Dollar zu hinterlegen. Zudem will er versprechen, New York nicht zu verlassen und eine Fußfessel zu tragen. Der IWF-Chef, der heute zurückgetreten ist, soll versucht haben, eine Hotelangestellte zu vergewaltigen. In Zürich machen die Tramchauffeure und Busfahrer ernst mit ihrer Streikdrohung. Sie wollen morgen Freitag einzelne Störaktionen durchführen, wie die Gewerkschaft VPOD mitteilt. Diese Aktionen sollen gestaffelt und zeitlich begrenzt umgesetzt werden. Allerdings werde der Streik nicht im Berufsverkehr und nicht flächendeckend umgesetzt. Das Fahrpersonal der Zürcher Verkehrsbetriebe VBZ fordert bessere Arbeitsbedingungen. Die Papierfabrik Sappi im solothurnischen Biberist schließt eine Abteilung. 134 Angestellte erhalten noch diesen Monat die Kündigung. Das Unternehmen teilt mit, es bestehe ein Sozialplan. Die Gewerkschaften bezeichnen diesen aber als ungenügend. Für den restlichen Betrieb sucht das Unternehmen einen Käufer. Zudem werden in den nächsten 2 Monaten Wege gesucht, wie das Werk anders genutzt werden könnte. Die Zukunft der restlichen 400 Angestellten ist noch offen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.552 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.555 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2594 gehandelt, der Dollar zu 88,39 Rappen.
Info 3 Abend. Die Themen.
Der Zuger Rohstoffhändler Glencore geht an die Börse und damit auch ein Stück weit ins Rampenlicht, was den Managern nicht nur gefallen dürfte. Dann vom roten Teppich in Cannes auf die schwarze Liste von Cannes. Neues zum Skandal um Lars von Trier. Und jetzt plötzlich wollen es alle immer schon gewusst haben. In Frankreich kommentieren Politiker von links bis rechts die Causa Strauss-Kahn. Das sind unsere Hintergrundthemen. Darüber berichten wir gleich nach den Wetterprognosen und der aktuellen Verkehrsübersicht.
Das Wetter. In der ganzen Schweiz ist es morgen oft sonnig. Tagsüber gibt es lokale Platzregen und Gewitter. Die Temperaturen erreichen 23 bis 27 Grad. Der S3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. Stau oder stockender Verkehr infolge Verkehrsüberlastung in der Region Bern auf der A1 in Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld. Auf der Tiefenaustraße zwischen Zollikofen und Bern. In der Region Basel auf der A2 in Richtung Basel zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und Basel-Badischer Bahnhof. Auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau und auf der Hauptstraße zwischen dem Ickfluttunnel und Zwingen. In der Region Zürich und Zentralschweiz auf der A4 Richtung Zug zwischen Affoltern am Albis und Cham. Auf der A4A zwischen Baar und der Verzweigung Blegi. Auf der A1 in Richtung Bern zwischen Zürich Nord und Zürich Affoltern. In Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern. Auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubrestunnel. Sowie weiter Richtung Ostschweiz auf der A1 in Richtung St. Gallen zwischen Attikon und Matzingen. Stau wegen eines Pannenfahrzeugs.
Info 3 Abend.
Glencore ist das umsatzstärkste Schweizer Unternehmen und weltweit der größte Rohstoffhändler. Und trotzdem, man weiß wenig über den Konzern aus dem Kanton Zug. Seit heute nun werden die Aktien von Glencore an den Börsen von London und Hongkong gehandelt. Das ist der größte Börsengang in London aller Zeiten. Die rund 500 Besitzer von Glencore werden auf einen Schlag zu Multimillionären. Ab sofort müssen sich die verschwiegenen Manager aber auch mit Investoren auseinandersetzen, die genauer wissen wollen, wie der Rohstoffkonzern in allen Ecken der Welt geschäftet. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Mit offenen Armen empfangen Investoren Glencore an der Börse in London. Für das Unternehmen selber sei der Börsengang aber ein Kulturschock, sagt Daniel Ammann, Journalist und Biograf des Glencore-Gründers Mark Rich.
Der Rohstoffhandel, wie es Mark Rich und die Glencore bisher betrieben haben, ist ein extrem verschwiegenes Geschäft, wo man Geschäftspartner zusammenbringt, die öffentlich gar nichts miteinander zu tun haben wollen.
Rohstoffe abbauen, kaufen, in alle Winkel der Welt verschieben, mit einer riesigen Flotte von eigenen Schiffen, zwischenlagern, warten, bis die Preise steigen, verkaufen. Das machte Glencore bisher im stillen Kämmerlein. Ohne Scheuklappen, ohne allzu genau hinzuschauen, wer als Geschäftspartner gegenüber saß. Teilweise sogar unter Umgehen von Embargos, etwa im Ölhandel mit Iran. So geschäftet Glencore ganz im Sinne ihres Gründers Mark Rich. Geschäftspraktiken allerdings, die in Zukunft kaum mehr möglich sein werden, meint Daniel Ammann.
Solch ein Geschäft kann man nicht betreiben, wenn man an der Börse ist, wenn man im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit ist, weil dann die Geschäftspartner sicher jemanden suchen, der verschwiegener ist als eine Firma, die rechenschaftspflichtig ist.
Glencore muss in Zukunft gegenüber seinen Investoren viel offener als bisher darlegen, wie das Unternehmen geschäftet. Volle Transparenz dürfen die Anleger dennoch nicht erwarten. Ein feines Geflecht von Tochterfirmen verhindert das. Sie haben ihren Sitz meist in Offshore-Steueroasen, kaufen und verkaufen untereinander Rohwaren. Am Holdingsitz von Glencore in Zug werden nur noch summarisch Resultate ausgewiesen. Rückschlüsse darauf, in welchen Ländern Glencore wie viel bezahlt, zum Beispiel für Schürfrechte, wie lukrativ diese sind, all das ist auch nach dem Börsengang nur schwer nachzuvollziehen. Entwicklungsorganisationen, NGOs oder auch Anlagestiftungen begrüßen den Börsengang von Glencore dennoch. Sie könnten dem Branchenriesen nun endlich genauer auf die Finger schauen. Nach Jahren heftiger Kritik, die bisher immer auf einer Mauer des Schweigens stieß, müsste die Unternehmensleitung nun auf kritische Fragen antworten. Zumindest einmal pro Jahr, sagt Andreas Misbach von der Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern.
Das geht einfacher, weil jetzt beispielsweise eine Glencore auch eine Aktionärsversammlung abhalten muss, wo wir dann auch unsere Anliegen einbringen können.
Sagt Andreas Misbach von der Erklärung von Bern.
Info 3 Abend.
Das Filmfestival von Cannes 2011 hat seit gestern also seinen ersten Skandal. In der Pressekonferenz zu seinem Film Melancholia machte der dänische Filmemacher Lars von Trier Kommentare zu Hitler, in denen er unter anderem sagte, er sei ein Nazi, er verstehe Hitler, der habe zwar ein paar schlechte Dinge gemacht, aber er könne den Mann verstehen. Das tönte so.
I understand Hitler. No, I'm just saying I understand the man.
Heute nun hat die Festivalleitung auf diese Äußerungen von Lars von Trier reagiert und ihn zur Persona non grata erklärt. Er ist ab sofort unerwünscht an einem der größten und wichtigsten Filmfestivals der Welt. Ich sprach vor der Sendung mit unserem Filmredaktor Michael Sennhauser, der in Cannes ist, und fragte ihn, wie die Festivalleitung diesen Entscheid begründe.
Unter anderem sagt sie, die Kommentare seien unakzeptabel, nicht zu dulden und sie stünden im Gegensatz zu den Idealen von Menschlichkeit und Großzügigkeit, welche das Festival hochhalte. Das ist die offizielle Begründung.
Sie sind ja in Cannes. Wie wird denn dieser Entscheid kommentiert von anderen Festivalteilnehmern und vom Publikum?
Die meisten Kolleginnen und Kollegen, vor allem die wie ich an der Pressekonferenz dabei waren, halten das für eine Überreaktion des Festivals. Wer dabei war, hat gesehen, dass Lars von Trier einfach die Sache aus dem Ruder gelaufen ist. Das war eigentlich als Witz und als Provokation gemeint. Das Publikum, von dem ist noch nicht viel zu hören, das hat das noch gar nicht mitgekriegt, weil das Publikum im Moment Filme schaut und nicht Nachrichten hört.
Sie haben gesagt, es sei Lars von Trier aus dem Ruder gelaufen, es sei als Witz gemeint gewesen. Darf sich denn ein sogenannter Provokateur einfach alles erlauben, auch Witze mit Hitler?
Nein, auch Lars von Trier kennt normalerweise seine Grenzen. Seine Provokationen in den früheren Jahren haben eigentlich immer bestens funktioniert und die waren auch in der Regel gezielt eingesetzt. Dieses Mal ist ihm wirklich wie einem Komödianten auf der Bühne sein eigentlicher Akt aus dem Ruder gelaufen. Also er hat selber gemerkt, da stimmt etwas nicht mehr, hat versucht, noch stärker zu provozieren und das ist schief gelaufen. Es tut ihm leid, er hat sich entschuldigt dafür und ich nehme ihm ab, dass er das ernst meint.
Nun ist es ja so, dass Lars von Trier zwar am Festival unerwünscht ist, sein Film Melancholia bleibt aber im Wettbewerb. Hat er denn unter diesen Umständen überhaupt noch eine Chance, einen Preis zu gewinnen? Oder anders gefragt, ist die Jury unabhängig genug, um vielleicht das künstlerische Schaffen von Lars von Trier doch noch zu würdigen?
Ich denke, die Jury wäre dem Festival gegenüber unabhängig genug, aber da mit Robert De Niro und Uma Thurman zwei Amerikaner in der Jury sind, ist es sehr fraglich, ob die sich trauen, der Political Correctness, die vor allem in den USA vorherrscht, überhaupt entgegenzutreten und Lars von Trier jetzt doch noch auszuzeichnen.
Eigentlich ist das doch etwas, das sich jeder Filmemacher wünscht, eine riesen Publicity. Wie sehen Sie das?
Ja, in anderen Jahren hat das auch bestens funktioniert für Lars von Trier, aber diesmal war es keine kontrollierte Provokation wie früher. Es ist ihm wirklich einfach passiert und die ersten negativen Auswirkungen neben seiner Verbannung vom Festival sind auch schon klar. Es gibt schon erste territoriale Verleiher, die sagen, sie werden seinen Film nicht herausbringen, zum Beispiel in Südamerika.
Das waren Informationen von deres Filmredaktor Michael Sennhauser in Cannes.
Info 3 Abend.
Die letzten Tage schien die französische Politik wie gelähmt vor Schock in Sachen Dominique Strauss-Kahn. Jetzt aber, wo immer mehr Einzelheiten bekannt werden, lockern sich die Zungen langsam. Von links bis rechts tun Politikerinnen und Politiker ihre Meinung kund zum Skandal um den ehemaligen IWF-Chef, der eine Hotelangestellte massiv sexuell bedrängt und genötigt haben soll. Burkhard Birke.
Die Folge eines logischen Prozesses. Mit diesen Worten brachte Sozialistensprecher Benoît Hamon auf den Punkt. Der Rücktritt Dominique Strauss-Kahns vom Posten des IWF-Direktors kam aus französischer Sicht natürlich nicht überraschend, wurde aber von seinen Anhängern mit Bedauern quittiert. Ein schmerzlicher Moment in seiner Karriere, meinte etwa die sozialistische Abgeordnete Marisol Touraine und sprach davon, wie leidenschaftlich doch Strauss-Kahn den Job an der Spitze des IWF ausgeübt hatte. Seine Bilanz sei null und grausam, kommentierte indes der Vorsitzende der neuen Linkspartei Jean-Luc Mélenchon den Abgang Strauss-Kahns, während Marine Le Pen zum Rundumschlag ausholte. Die gesamte Klasse der Politiker und Journalisten habe bewusst die Seite des aggressiven Verführers verschwiegen, um dieses quasi pathologische Verhalten in der Wahlkampagne dann gegen ihn einzusetzen, gab die Vorsitzende der rechtsradikalen Front National zu verstehen. Nicolas Sarkozy warf sie machiavellisches Verhalten vor, weil er einen Mann mit einem solchen Ruf zum IWF geschickt habe. Der Sozialist Harlem Désir forderte unterdessen Präsident Nicolas Sarkozy auf, zu intervenieren, damit Strauss-Kahn sich fair verteidigen könne. Geschockt zeigte sich der grüne Europaparlamentarier Daniel Cohn-Bendit. Er hatte Strauss-Kahn als den Gemeinschaftskandidaten der Linken gesehen und bedauert jetzt, nicht auf jene gehört zu haben, die vor seiner Persönlichkeit gewarnt hatten. In der Tat gelangen im Nachgang zu den Vorwürfen gegen Strauss-Kahn in Frankreich immer mehr Gerüchte und Details über den offenbar krankhaften Schürzenjäger ans Licht der Öffentlichkeit. Studentinnen und Journalistinnen soll er immer wieder belästigt haben, Parteifreunde verraten hinter vorgehaltener Hand, man habe von seinem Sextrieb gewusst und hätte ihm wohl ständig Leibwächter zur Seite stellen müssen. Die Grenzen sind natürlich schwimmend und aggressiver Flirt ist in Frankreich ganz im Gegensatz zu den USA durchaus an der Tagesordnung. Auch dem amtierenden Präsidenten Nicolas Sarkozy werden Affären mit Journalistinnen nachgesagt, etwa in der Phase der Trennung von seiner zweiten Frau Cecilia. François Hollande, der frühere Sozialistenchef und erklärte Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei, hatte sich während seiner Beziehung zu Ex-Kandidatin Ségolène Royal, der Mutter seiner vier Kinder, mit einer Journalistin liiert. François Hollande ist interessanterweise jetzt der Gewinner der Affäre Strauss-Kahn, denn klar ist, selbst wenn es nicht zu einer Anklage kommen sollte, ist Dominique Strauss-Kahn als Präsidentschaftskandidat völlig untragbar geworden. In den Meinungsumfragen begünstigt das François Hollande, zumal sich Parteichefin Martine Aubry noch nicht erklärt hat. Die Karten im Wahlpoker werden jedenfalls völlig neu gemischt. Bis Ende Juni läuft die Frist bei den Sozialisten, die dann bis Herbst ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für die Präsidentschaftswahl am 22. April 2012 küren wollen.
Info 3, Nachrichten und Hintergründe auf DRS3, Virus und DRS4 News oder im Internet als Podcast auf drs.ch. Heute im Studio und für die Sendung verantwortlich Nicoletta Cimino.